Radio SRF.
Es ist 8 Uhr, zur Sendung begrüßt Sie Hans Ineichen. In Kenia hat Uhuru Kenyatta die Wahlen offensichtlich schon im ersten Durchgang ganz hauchdünn gewonnen. Das Land erhielt mit ihm einen auch im Ausland sehr umstrittenen Präsidenten. Wir reden mit unserem Afrika-Korrespondenten. Außerdem, der Bundesrat möchte Drohnen einsetzen für den Nachrichtendienst. Und in Rom beginnt nächsten Dienstag die Papstwahl. Das Wetter: am Vormittag noch sonnige Abschnitte, am Nachmittag kommen Schauer auf. Mit 12 Grad bleibt es mild. Guten Morgen. 50,03%, so viele Stimmen soll Uhuru Kenyatta bereits im ersten Wahlgang erhalten haben. Das jedenfalls sagen die vorläufigen amtlichen Ergebnisse. Ist Kenyatta damit der neue Präsident Kenias? Das habe ich Afrika-Korrespondent Patrick Wülser in Nairobi gefragt.
Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls heute Morgen um 2:30. Ich erwachte, es gab ein riesiges Freudengebrüll im benachbarten Kikuyu-Dorf, etwa einen Kilometer von meinem Haus. Die Kikuyus, das ist die gleiche Ethnie, der gleiche Stamm wie Uhuru Kenyatta. Und im Staatsradio bestätigte sich dann das amtliche Resultat, dass eben arithmetisch jedenfalls Kenyatta in Führung ist und sogar die Hürde überschritten hat, also der neue Präsident ist. Ob das so ist, wird heute um 11 Uhr von der Wahlkommission dann bestätigt. Und wahrscheinlich ist es auch ein vorläufiges Resultat, weil es angefochten wird von Raila Odinga.
Eben, Sie sagen es, sein stärkster Gegner Raila Odinga wird das nicht akzeptieren, diese hauchdünnen 50,03%.
Das ist seit 2 Tagen absehbar. Vor 2 Tagen hat die Koalition von Odinga den Vorwurf erhoben des Wahlbetrugs. Es seien teilweise in einzelnen Kreisen mehr Stimmen zurückgekommen, als Wählerinnen und Wähler registriert seien. Und man werde das anfechten, vor Gericht gehen. Und jetzt noch bei diesem knappen Resultat, also Kenyatta hat nur einige 1000 Stimmen mehr als erforderlich, wird das auf jeden Fall ein Verfahren geben, wobei Beobachter glücklich sind, wenn es vor Gericht geschieht und eben nicht auf der Straße.
Mal angenommen, Kenyatta macht schlussendlich wirklich das Rennen, dann erhält Kenia einen äußerst umstrittenen Präsidenten, der vor dem Weltstrafgerichtshof in Den Haag angeklagt ist. Das ist kein gutes Zeichen für die Zukunft des Landes.
Mit Uhuru Kenyatta wählt Kenia erstmals auf der ganzen Welt einen Staatspräsidenten, der ein laufendes Verfahren in Den Haag hat, vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Uhuru Kenyatta ist angeklagt wegen Anstiftung zu Mord, Vertreibung, Raub während den letzten Wahlen 2007. Also das ist innenpolitisch ein Problem. Also Kenyatta wurde knapp gewählt. Viele Leute hier in Kenia haben Vorbehalte gegenüber Kenyatta, weil man eben sagt, das geht nicht. Ein Staatspräsident, der so mit einem solchen Verfahren, mit solchen Vorwürfen belastet ist, aber auch international könnte es Probleme geben, sobald zum Beispiel Kenyatta sich entscheiden würde, sein Amt zu missbrauchen, um nicht in Den Haag zu erscheinen im Juli, dann könnte wahrscheinlich die Weltgemeinschaft Sanktionen ergreifen und Kenia wirtschaftlich und politisch isolieren.
Das war unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Nach der Trauerfeier für den venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez ist Vizepräsident Nicolas Maduro als Interimspräsident vereidigt worden. Mehr in den Nachrichten mit Andrea Just.
In einer Sondersession des Parlaments in Caracas schwor Maduro, die Verfassung zu verteidigen. Oppositionsführer Enrique Capriles bezeichnete die Übergangspräsidentschaft Maduros als illegitim. Maduro sagte in seiner Antrittsrede, es solle nun möglichst schnell ein Wahltermin festgelegt werden. Beim Besuch des neuen US-Verteidigungsministers Chuck Hagel in Afghanistan ist in Kabul ein Sprengsatz explodiert. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich vor dem Verteidigungsministerium in die Luft. Dabei kamen nach Polizeiangaben mindestens 9 Personen ums Leben. Hagel habe sich zum Zeitpunkt des Attentats nicht in der Nähe des Tatorts befunden, sagte ein Sprecher der NATO-Truppen. Verteidigungsminister Hagel hatte bei seiner Ankunft in Kabul erklärt, er wolle besser verstehen, was in Afghanistan vor sich gehe. Die UNO hat eine Einigung über die Freilassung der Blauhelmsoldaten erzielt, die von syrischen Rebellen entführt worden waren. Vertreter der Vereinten Nationen würden die 21 Soldaten betreuen, von denen die meisten Philippiner seien, sagte ein UNO-Sprecher. Die Soldaten waren am Mittwoch in der syrischen Provinz Daraa nahe der Golanhöhen verschleppt worden. Die Entführer hatten die UNO-Soldaten beschuldigt, die Truppen von Präsident Assad unterstützt zu haben. Andere syrische Rebellengruppen kritisierten die Geiselnehmer scharf für die Entführung. Die Schweiz gibt 7 Flüchtlingsfamilien Asyl. Wie Justizministerin Sommaruga sagte, handelt es sich um Iraker und Palästinenser. Ursprünglich seien sie aus Irak geflohen, danach hätten sie sich in Syrien niedergelassen. Dort seien sie zwischen die Bürgerkriegsfronten geraten. Die Familien seien bereits in Genf eingetroffen. Die Aufnahme erfolgte laut Sommaruga auf Antrag des UNO-Flüchtlingshilfswerks und sei bereits im November bewilligt worden. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Wegen des unklaren Wahlausgangs und der anhaltenden Rezession werde die Bonität nur noch mit dreifach B+ bewertet. Das ist eine Stufe unter der bisherigen Note A-. Laut Fitch ist auch der Ausblick negativ.
Punkt 6 nach 8 am Samstagmorgen. In der Schweiz soll der Nachrichtendienst unter strengen Voraussetzungen Lauschangriffe durchführen dürfen, aber das ist nicht alles, was im Entwurf für ein neues Nachrichtendienstgesetz des Bundesrates steht. Inlandredaktor Dominik Meyer hat genau gelesen und weitere brisante Punkte entdeckt.
Die Hürden für die geplanten Lauschangriffe seien hoch, sagte Verteidigungsminister Ueli Maurer gestern. Er sprach von rund 10 Fällen pro Jahr. Diese Abhöraktionen seien der Kernpunkt des neuen Nachrichtendienstgesetzes.
Sonst ist das Geschäft unspektakulär.
Doch das ist Ansichtssache. Der 42-seitige Gesetzesentwurf enthält weitere pikante Punkte. Zum Beispiel soll der Nachrichtendienst künftig Drohnen einsetzen dürfen. Der Bundesrat schreibt,
vorhandene technische Möglichkeiten, zum Beispiel Einsatz von Drohnen, sollen nutzbar gemacht werden. Solche Mittel konnten bisher im Inland nicht eingesetzt werden.
Der Nachrichtendienst soll Drohnen frei, ohne zusätzliche Bewilligungen einsetzen dürfen. Auf Anfrage umreißt das Verteidigungsdepartement mögliche Drohneneinsätze wie folgt.
Überwachung von öffentlichen und frei zugänglichen Orten, zum Beispiel Straßen, Plätze, Parks.
Neu sind auch die Pläne des Bundesrats, Datenleitungen anzuzapfen, Glasfasernetze zum Beispiel. Der Nachrichtendienst soll die Netze nach bestimmten Schlagworten durchforsten. Der konkrete Nutzen sei unklar, schreibt der Bundesrat ganz freimütig. Es sei
insbesondere nicht klar, welche nachrichtendienstlich relevanten Datenströme überhaupt durch die Schweiz fließen.
Dennoch sollen für Testläufe 4 Stellen geschaffen werden. Der Bundesrat will den Nachrichtendienst aufrüsten. Sein letzter Anlauf, dies zu tun, ging ganz klar weniger weit, aber zu weit damals fürs Parlament. National- und Ständerat versenkten die Vorschläge vor 4 Jahren. Nächstes Jahr wird das Parlament über die neuen Vorschläge entscheiden.
Nächsten Dienstag beginnt im Vatikan die Papstwahl, das Konklave. Ab dann wird der Nachfolger von Papst Benedikt gewählt. Dieses Datum haben die in Rom versammelten Kardinäle festgelegt. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Weit über 140 Kardinäle sind derzeit in Rom versammelt. Seit dem Amtsverzicht von Benedikt XVI. Diskutieren sie die Probleme der katholischen Kirche. Beobachter glauben, dass sich das Feld möglicher Papabili, also Papstanwärter, reduziert habe. Deshalb sei nun der Beginn des Konklave festgelegt worden. Brauchte es für die Wahl von Papst Benedikt XVI. Vor 8 Jahren nur 4 Wahlgänge oder 26 Stunden, geht man dieses Mal von einem längeren Prozedere aus. Es heißt, die katholische Kirche brauche einen Mann, der die Kurie, also die weltliche Regierung des Vatikans, von Grund auf umorganisiere, kommunizieren könne und über großes theologisches Wissen verfüge. Wer von den Anwesenden am ehesten diesem Stellenprofil eines Supermanns entspricht, ist völlig offen. Wahlberechtigt sind nur jene Kardinäle, die jünger als 80 Jahre alt sind. Der neue Papst muss eine Zweidrittelsmehrheit erreichen. Nur mit diesem hohen Quorum sei sichergestellt, dass Gott, via die Kardinäle, den Nachfolger des Apostels Petrus gewählt habe. Während des Konklave ziehen sich die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle zurück. Sie werden komplett abgeschirmt von äußeren Einflüssen. So erhalten sie keine Zeitungen, haben kein Telefon, Handy oder Internet und dürfen nur mit Amtskollegen sprechen. Um die Abschottung einigermaßen zu garantieren, wird über dem Vatikan ein Schirm geöffnet, der den Empfang von Handy- und Internetstrahlen unterdrückt. 4-mal täglich wird gewählt. Sobald ein neuer Papst gefunden wurde, steigt weißer Rauch aus dem Kamin eines Ofens in der Sixtinischen Kapelle hoch. Etwa eine Stunde später wird der Name bekannt gegeben.
Weiter mit Sport heute Samstagmorgen. Vor den Playoffs der Nationalliga B war Olten gegen Langenthal ein Derby und sportlich interessant seit letzten Dienstag. Und dem tragischen Unfall von Ronny Keller ist der Sport aber unwichtig. Gestern trafen die beiden Teams zum ersten Mal wieder aufeinander. Rito Held.
Und es war viel Symbolik da. Beide Fanlager skandierten immer wieder den Namen Ronny Keller. Die Oldener Spieler hatten alle die Nummer 23 auf dem Helm. Hinter der Oldener Bank wurde das Trikot von Ronny Keller aufgezogen. Nein, um Eishockey ging es gestern eigentlich nicht. Das bestätigt Olden-Spieler Sandro Chuo.
Wir haben lange diskutiert, ob wir heute spielen möchten. Aber unter dem Strich ist, wenn du vom Velo runtergehst, ich muss so schnell wie möglich wieder aufstehen, weil sonst geht es nicht mehr. Es wäre zu viel mental gewesen, um zu verarbeiten. Von dem her ist es eigentlich wie eine Verarbeitungstherapie gewesen heute Abend.
Auch für Langenthal, Stefan Czanen.
Es war schon ein bisschen schwierig gewesen, weil niemand gross einen Check machen wollte. Und dann gibt es ein anderes Hockeyspiel. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich besser gegangen, als ich erwartet hätte.
Und so wird das Spiel wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Nicht, weil es besonders gut war, sondern voll mit Emotionen, Sandro Chur.
Am Anfang war es ein sehr schöner Moment, wo die Fans alle klatschen, wo wir reingekommen sind. Gleichzeitig hat ein paar Spieler bei uns dann angefangen zu brüllen und es war wirklich auch sehr emotional gewesen. Also am Anfang, bei den ersten Bullis, haben wir kaum können spielen. Es hat mit dem Resultat am Schluss hat das nichts zu tun.
Olten verlor 5-6 in der Verlängerung und liegt in der Serie nun 1-2 im Rückstand. Genau gleich wie Ajoie im anderen Halbfinal gegen Lausanne. In der Nationalliga A kann sich Qualifikationssieger Fribourg-Gottéron heute bereits für den Halbfinal qualifizieren. Voraussetzung dafür ist der 4. Sieg im 4. Spiel gegen Biel. Sonst geht es aber alles andere als nach Papierform. In allen übrigen Serien sind die Teams vorne, die in der Qualifikation schwächer waren. Und alle drei können heute 3-1 in Führung gehen. Davos kann das gegen den Meister ZSC Lions schaffen, Lugano gegen Zug und Servet gegen Bern. Und im Fußball gibt es für Ern Derdjok den nächsten Rückschlag. Der Schweizer Nationalspieler wurde aus dem Kader gestrichen. Für das eminent wichtige Spiel gegen den Abstieg seiner Hoffenheimer gegen Greuther Fürth. Aus sportlichen Gründen, wie es hieß.
Das war's vom Sport. Weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.397 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 95,18 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,77 beziehungsweise zu einem Dollar 30,10. Das Wetter heute Samstag, am Vormittag zeitweise sonnig, am Nachmittag dichtere Wolken und einzelne Schauer. Höchsttemperatur um 12 Grad.
Verantwortlich für die Inhalte heute Morgen ist Andreas Lüthi, für die Präsentation am Mikrofon Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.